Ich fühle mich auch sehr geehrt, dass ich diesen Einstieg machen darf. Und tatsächlich, wenn ich an den Geist Gottes denke, habe ich ein ganz starkes Bild in mir, das ich eigentlich schon lange in mir trage, schon seit meiner Kindheit. Viele von euch kennen dieses Bild, es kommt aus Hesekiel 47, wo der Strom des Lebens beschrieben wird, der vom neuen Tempel ausfließt. Zuerst ist er nur ganz, ganz niedrig, geht bis zu den Knöcheln, dann wird er immer tiefer, bis zu den Knien, bis zur Hüfte. Und irgendwann ist er so weit und stark und groß, dass man drin schwimmen kann. Und das Bild zeigt auch Bäume, die am Ufer gepflanzt sind, oder den Baum des Lebens, der am Ufer gepflanzt ist, dieses Flusses, der das ganze Jahr über Frucht bringt. Also wirklich 12-mal im Jahr Frucht trägt, dessen Blätter heilsam sind, dessen Blätter nie verwelken und der tief gegründet ist an diesem Strom des Lebens, an diesem Strom des Geistes. Ja, ich wünsche mir, dass ihr dieses Bild vielleicht auch so sehen könnt wie ich, dass ihr das so nachempfinden könnt, und würde euch dafür, wenn es klappt, das liebe Technikteam setzt alles dran, auf eine kleine musikalische Reise mitnehmen. Ihr dürft auch gern die Augen schließen, versucht mal, diesen Strom zu empfinden, wie er immer größer wird und immer tiefer. Ich hoffe, dass ihr dieses Bild ein bisschen in euch tragen könnt von diesem Strom des Lebens. Wir würden gern weiterhören und da einfach dran wachsen und aufblühen. Ja, Wasser, das ist einfach ein Lebenselixier. Das macht unsere Erde so besonders, unseren blauen Planet. Wasser braucht alles Leben. Ohne Leben gibt es, ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser, das uns erfrischt. Jetzt möchte ich nicht weitergehen. Ja, Wasser, das uns auch den Durst löscht, Wasser, das uns reinigt. Jesus sagt selber in Johannes 4, Vers 14, als er mit der Samariterin am Brunnen spricht, dass er uns Wasser gibt, das uns nie wieder dürsten lässt. Wasser, das unseren Durst bis in die Ewigkeit stillt. Das ist auch so ein starkes Bild, so eine starke Zusage. Und Jesus sagt, dass selbst in uns eine Quelle des Wassers sprudeln wird, die bis ins ewige Leben quillt. Das finde ich auch so ein richtig starkes Bild. Also der Heilige Geist als Wasser, der aus dir sprudelt wie eine Quelle, die überfließt. Und Gott verheißt uns, dass er uns an frisches Wasser führt. Schon in den Psalmen können wir das lesen. Er führt uns auf eine grüne Aue, auf grüne Wiesen, zum frischen Wasser. Er erquickt unsere Seele und auch hier, er schenkt uns voll ein, er gibt uns ein überfließendes Maß. Ich möchte dich jetzt ermutigen, sei wirklich so ein Baum, der gepflanzt ist an das frische Wasser, der die Wurzeln tief gründet, der Frucht bringt, der viel Frucht bringt. Und zum Schluss noch eine Bibelstelle, die mir auch so ganz wichtig geworden ist im Zusammenhang mit dem Geist Gottes als Wasser, steht in Johannes 7, Vers 38. Da gibt uns Jesus auch so ein wunderbares Versprechen, so ähnlich wie an dem Brunnen bei der Samariterin. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich uns allen, dass dieser Strom des Lebens aus uns fließt.
Also ich bin der Markus, das ist meine wunderbare Frau. Und ich habe ein weiteres Bild, das für mich aufgrund meiner Studien noch mehr geworden ist. Jetzt muss ich bloß geschwind die Bibelstelle dazu aufschlagen. Und zwar, ich werde den Heiligen Geist als Wind versuchen, euch zu beschreiben und was es mit mir gemacht hat, beziehungsweise was mich da so angetriggert hat. Und zwar im 1. Könige 19, Vers 12, da gibt es eine Begebenheit, wo Gott sich auf ganz neue Art und Weise, in dem Fall dem Elia, zu erkennen gegeben hat. Ihr kennt es vielleicht, da sind verschiedene Sachen passiert. Und ganz am Ende, überall war irgendwie Gott nicht drin. Und deswegen lese ich jetzt mal den Vers 12 vor. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Wobei er kann auch im Feuer sein, aber in dem Fall halt nicht. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Also so ein Wind. Also Gott war in diesem ganz feinen Windhauch. Und ich bin ja mittlerweile Hobbytheologe und habe gedacht, ich steige da jetzt echt mal tiefer ein. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren gläubig und da sind Sachen mit mir passiert, wo ich gemerkt habe, ich bin immer noch an der Oberfläche. Da steckt so unglaublich viel drin und da möchte ich euch teilhaben lassen. Und ich habe da auch versucht, ein bisschen was visuell aufzubereiten. Deswegen jetzt der nächste Foliensatz. Die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist, Ruach, Gottes schwebte über den Wassern. Das heißt, ich habe mir mal dieses Wort Wind angeguckt im Hebräischen und habe festgestellt, egal ob die Bibel Wind oder Geist verwendet im Hebräischen, ist immer das Gleiche. Es wird nur klar aus dem Kontext. Das heißt also praktisch, wenn man die Bibelstelle übersetzt, dann müssen wir uns als Übersetzer überlegen, passt besser Geist oder passt besser Wind oder unter Umständen auch Atemhauch. Das fand ich deswegen so stark, weil wir, ich hoffe, ihr wisst es, dass im Hebräischen mit Namen auch eine besondere Bedeutung in Verbindung gebracht wird. Und das heißt also, in dem Wort Geist steckt definitiv Wind, auch Atemhauch. Und dann ist mir eingefallen, wie sind wir denn alle, schalte ich jetzt weiter, ja wahrscheinlich, wie sind wir denn alle, oder wie ist die Menschheit entstanden, nämlich, da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also er hat nicht so gemacht, oder so, sondern er hat geblasen. Also praktisch dieser Atemhauch, dieser Odem wurde eingeblasen, der Geist Gottes in den Menschen und dadurch wurde er lebendig. Und das fand ich auch so ein starkes Bild, wie viel Wind und Odem und Hauch mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und nachdem ich dann dachte, okay, das Alte Testament habe ich jetzt verstanden, jetzt gucken wir uns das mal im Neuen an, da habe ich dann wirklich, das fand ich echt erstaunlich. Und die meisten von euch wissen das, aber für mich war es neu. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Für Geist wird immer Pneuma genommen, griechisch. Und wie ihr hier sehen könnt, Geist, Atem, Wind. Wenn also praktisch nur Pneuma dasteht, ohne irgendwas, wären alle drei Worte in der Übersetzung möglich. Also im Hebräischen steckt in Ruach, Atemhauch, Wind. Im Griechischen steckt genau das Gleiche drin. Und was ich dann erstaunlich fand, Es ist wirklich so, dass praktisch dann im Neuen Testament kein Unterschied gemacht wird. Der Wind, Pneuma, weht, wo er will und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Pneuma, Geist, aus dem Wind geboren, ist nicht logisch, also aus dem Kontext steht hier Geist. Das heißt, immer wenn ihr im Griechischen Wind lest, steht Pneuma, und wenn ihr Geist lest, steht auch Pneuma. Das heißt, auch im Griechischen steckt in dem Wort Wind. Jetzt ist jetzt der Heilige Geist Wind? Er ist eine Person. Aber wenn ihr vielleicht, ich weiß, einige von euch sind total naturbegeistert. Zum Sigi weiß ich zum Beispiel, da sieht man immer Bilder in der Natur, auf den Bergen. Ihr stellt euch vor, ihr seid an den Bergen und dann weht so eine leichte Brise. Ich bin überzeugt, du darfst sagen, danke Heiliger Geist, dass du hier bist. Oder du bist am Meer und da ist so eine ganz sanfte Brise, du schwitzt, dir läuft der Schweiß runter und dann kommt so eine sanfte Brise. Ich denke, du darfst sagen, Heiliger Geist, danke für deine Gegenwart. Für die, die die Natur unter euch lieben, ganz besonders. Was ist jetzt aber, wenn ein Wind, der Heilige Geist weht, wir haben es ja gerade hier, wir lesen es, er weht, wie er will, wo er will, wann er will. Und wir lassen uns vom Heiligen Geist leiten und es geht irgendwo hin, wo es vielleicht schwierig wird. Dann möchte ich uns allen einen Ratschlag mitgeben. Wenn Gottes Wind der Veränderung weht, sollst du die Segel setzen und keine Mauern bauen. Also auf der einen Seite freu dich an dem Heiligen Geist, diese sanfte Brise, die Erfrischung. Aber wenn der Heilige Geist irgendwo hin weht, wo du merkst, da will er hin, wird vielleicht schwierig, setz die Segel richtig. Und der Heilige Geist, Gott meint es gut mit uns. Also ihr seht, ich war jetzt total begeistert. Ich weiß nicht, wie begeistert ihr jetzt danach seid. Aber mir würde es persönlich schon reichen, wenn ein Wind weht und ihr denkt, der Heilige Geist ist da. Dann habt das Wesentliche mitgenommen. Danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt der Nathanael. Und macht das nächste Thema. Ich mache mal Platz.
Danke. Nee, brauche ich nicht. Keine Folien. Die volle Aufmerksamkeit liegt auf mir. Und ja, ich habe heute Morgen schon eine Vermisstenanzeige gehört. Ich bin noch da, auch wenn ich nicht irgendwie immer da dazwischen hocke, manchmal da oben oder so. Also ich bin noch da. Und bei mir das Thema auch Heiliger Geist, Kraft aus der Höhe. Das ist tatsächlich für mich, und das ist wie bei der Michi ein bisschen so, ein Herzensthema, wo ich schon ganz, ganz lange in meinem Leben bewege. Die Kraft aus der Höhe. Ihr kennt die Geschichte aus der Bibel. Ihr kennt diesen Unterschied. Garten Gethsemane, wir haben ja jetzt momentan auch die Osterzeit, nachher die Pfingstzeit. Garten Gethsemane, Jesus wird dort gefangen genommen. Die Jünger des Hohepriesters, also die Diener des Hohepriesters, nehmen Jesus gefangen. Und was machen die eigenen Jünger von Jesus? Die fliehen, hauen ab, die haben Angst, die lassen Jesus wirklich im Stich und fliehen aus Angst davor, was mit ihnen passieren könnte. Und dann spulen wir vor, die ganze Geschichte, es geht dann in Pfingsten, nach Pfingsten, die Jünger predigen im Tempel, Tausende bekehren sich, es geschehen Zeichen und Wunder. Und dann ist es wieder so, dass sie praktisch angesprochen werden von den hohen Priestern, sie werden quasi bedroht und gesagt, ihr dürft nicht mehr sprechen im Namen von Jesus. Und was machen die Jünger? Die hauen diesmal wieder ab? Nee, sondern was machen sie? Sie sagen, wir können nicht schweigen von dem, was wir erlebt haben, gehört haben, von dem, was Jesus tut. Und das ist diese Kraft aus der Höhe, die diesen Unterschied macht zwischen dem Alten und dem Neuen. Das ist, was Pfingsten ausgemacht hat. Und die Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, die steht genau dazwischen. Also wir haben jetzt vor, am Donnerstag war Himmelfahrt und um Himmelfahrt rum ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen nochmal, bevor er in den Himmel auffährt. Die haben sich unterhalten über die Dinge des Reiches Gottes, so, also nach Ostern, die 40 Tage. Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 6 bis 8, falls ihr mitlesen wollt. Dann heißt es hier, die Jünger fragten ihn also bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, die Zeiten und Fristen, dafür hat der Vater selbst festgelegt. Ihr müsst das nicht wissen. aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Welt. Also hier, wir können es vielleicht vergleichen mit heute, die unterhalten sich über die Dinge des Reiches Gottes, was kann alles passieren im Reich Gottes noch? Und dann fragen sie, und Jesus, jetzt wirst du demnächst in Israel wieder das Reich aufrichten und irgendwo alles richtig machen. Und was sagt Jesus? Hey, das ist nicht unser Thema. Die Zeiten, die Zeitpunkte, das überlassen wir unserem Vater im Himmel, er weiß es. Wir haben Corona jetzt gehabt. Endzeit, keine Ahnung. Wir machen uns Angst um die Zeiten und Zeitpunkte. Und Jesus sagt, es ist doch egal. Ich will wirken, ich bin in Kraft hier, ich möchte wirken, ich möchte etwas tun. Und die Zeiten, vergesst die, überlasst es dem Vater. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet Zeugen sein. Und das heißt Zeuge sein? Das heißt, die Kraft Gottes, wir hören, es ist nicht nur so, dass wir sie irgendwo hören, in Amerika oder wo auch immer wir hören, von Afrika, dass Gott was tut, sondern Kraft, um Zeuge zu sein, heißt, ich persönlich erlebe die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich bin mit dabei, wenn Gott was tut. Ich sehe es mit eigenen Augen und kann dann Zeuge sein von dem, was Gott getan hat. Das heißt, Kraft zu empfangen und Zeuge zu sein. Und ich bin heute Morgen im Gebet, der Kalle ist da, ich habe das auch aufgeschrieben gehabt hier. Die Apostelgeschichte, die hat damals begonnen und sie geht bis heute weiter. Wir sind mitten in der Apostelgeschichte, die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Ich glaube daran, dass die Kraft Gottes heute immer noch wirksam ist, so wie sie damals bei Jesus wirksam war, bei den ersten Jüngern, auch noch künftig wirksam sein wird. So und jetzt, Amen. Und jetzt kommt, ich habe vorher gesagt, Faszination. Es ist gleichzeitig aber auch ein Geheimnis und ein Rätsel, das Thema. Und ich frage Gott manchmal, Herr, und wenn das alles der Wahrheit entspricht und wenn das alles stimmt, was dein Wort sagt, warum sehe ich manchmal so wenig in der heutigen, in der jetzigen Zeit? Und ich hatte da ein Zwiegespräch mit Gott mal gehabt, das war schon einige Zeit her, und Gott sagt zu mir, oder der Heilige Geist sagt dann zu mir, hey, weißt du was, ich habe da eine Stelle für dich und die hilft dir. Und die Stelle ist wirklich eine coole Stelle und trotzdem noch voller Rätsel, aber es ist cool. Er sagt dann, schau mal, als der Engel Gabriel zu Maria kam und gesagt hat, du kriegst ein Baby, ein Kind, sagt Maria, ich kenne ja mit Männern nichts zu tun gehabt, ich habe keine Ahnung, wie das kommen soll, dass ich als Jungfrau ein Kind bekommen soll. Und Jesus und Maria sagt dann zu dem Engel, hey, wie wird das geschehen können? Wie soll das passieren? Und was antwortet Engel Gabriel? Der Heilige Geist wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Es ist so hier wieder, der Kreis schließt sich. Es ist der Heilige Geist, es ist die Kraft Gottes. Er ist es, der das in uns bewirkt. Das heißt, er ist es, der einerseits uns das Wollen, das Vollbringen gibt. Er ist es, der das, was er tun möchte, durch uns selber auch tut. Es ist nicht, sind nicht wir, es ist der Heilige Geist selber, der in uns wirken möchte. Das heißt, es ist eine Lösung, es ist trotzdem keine Lösung. Vielleicht ein kleiner Spoiler, wenn man die Geschichte in Apostel weiterliest, Apostelgeschichte. Da kommt dann dieses Thema, sie waren einmütig im Gebet, verharrten einmütig im Gebet. Es gibt ein Geheimnis im Gebet, es gibt ein Geheimnis in Einmütigkeit. Wir müssen es verstehen im Kontext, wir sind schon nach Pfingsten, nicht wie die Jünger damals, aber es ist ein Geheimnis und hier mache ich einen Punkt, weil auch die Zeit rum ist. Und Christoph, ich darf dich bitten, Christoph, ich darf ihn vorstellen, die Familie Strobel sind nicht weit weg von uns in Endersbach wohnhaft. Und wir haben uns über die letzten 2 Jahre total angefreundet. Ich bin total happy, ihn zu kennen, die Familie zu kennen. Ich glaube, der Christoph hat eine kleine Botschaft an uns, die dann schon mal weiterhilft, eine Antwort gibt auf das, was ich gesagt habe. Und ich gebe da einfach dann hier das Mikro.
Vielen Dank, Nathanael. Danke für die Vorstellung. Ja, ich bin Christoph. Genau, und mit meiner Familie seit einem Jahr jetzt in der Gemeinde. Mein Bild habe ich mitgebracht, das habe ich euch hier vorne hingestellt und es ist ein guter Zeitpunkt, mal die Operngläser rauszuholen. Das ist nämlich nur ein ganz kleines Modell. Ich zeige euch mal, was passiert. Hier kommt ein Impuls und dieser Impuls geht durch die Kugeln und auf der anderen Seite löst er ebenso einen Impuls aus. Und dieses Bild hat mich total angesprochen. Und zwar dieser äußere Impuls, der da reinkommt, das ist wie das Wirken, das kraftvolle Wirken vom Heiligen Geist. Zack. Und wo geht er hin? In eine träge Masse. Jetzt will ich uns nicht unbedingt mit einer trägen Masse vergleichen, aber das stimmt schon, denn was sagt denn die Bibel? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und eigentlich ist es doch so. Oft machen wir es gern selber, aber im Grunde sind wir diese träge Masse, die diesen Impuls braucht. Zack. Und wir kommen in Bewegung. Und wie ist diese Bewegung? Diese Bewegung ist total zielgerichtet. In die Richtung, in dieser Impuls geht, in genau derselben Richtung wird dieser Impuls auch weitergeleitet. Und zwar, um das zu bewirken, wozu er eben ausgesandt ist, dieser Impuls. Und um so einen Impuls aufzuhalten, brauchst auch eine massive Gegenkraft. Sonst funktioniert es nicht. Eigentlich ist dieser Impuls dazu da, sich auszuwirken. Über diese massive Gegenkraft will ich jetzt gar nicht heute reden, sondern es geht einfach um diesen Impuls und um uns, die wir in Bewegung geraten. Und ich habe drei Beispiele dazu. Ein Beispiel, das hat der Nathanael schon angesprochen, das finden wir in Apostelgeschichte 4, Vers 8. Petrus und Johannes sind auf einer Evangelisation, Menschen werden geheilt und werden vom Hohen Rat geschnappt oder von den Pharisäern geschnappt, vor den Hohen Rat gestellt und mit dem Leben bedroht. Und in dem Moment heißt es in Vers 8 von Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, fing er an zu reden. Und er gibt Zeugnis und erzählt, was Gott alles getan hat. Und er endet mit dem Satz, den du auch schon gesagt hast, wir haben uns nicht abgesprochen. Wir können nicht anders, als von dem reden, was wir gesehen haben. Wir können nicht anders. Da ist dieser Impuls. Zack, das muss raus, das geht weiter. Das heißt, es ist ein in Bewegung kommen durch den Heiligen Geist passiert bei Petrus und bei Johannes, und die Gefahr hat sie nicht mehr abgehalten. Der Impuls war da und sie sind ihm einfach gefolgt. Das zweite Beispiel ist wieder von Petrus, und jetzt verschriftlicht er das, was er da erlebt hat, und zwar in einem anderen Zusammenhang, nämlich in einem Zusammenhang in dem Fall mit Prophetie. Aber da heißt es im 2. Petrus 1, Vers 21, vielmehr haben, getrieben vom Heiligen Geist, Menschen im Auftrag Gottes gesprochen. Und natürlich geht es jetzt um getrieben vom Heiligen Geist, diese Stelle. Und die Stelle, das Wort ist gar nicht so einfach, weil treiben hört sich auch nicht unbedingt nur positiv an. Ja? Und das kann auch mal sein, dass man seinen Feind vor sich her treibt. Treiben hat was, was auch mit Macht zu tun haben kann, mit Manipulation zu tun haben kann. Aber in diesem Fall verbirgt sich da ein so krasser Schatz. Ich habe nur gestaunt. Das Wort, was da nämlich dem zugrunde liegt, heißt Phero. Und was dahinter steht, ist bei diesem Getriebensein so viel wie, es bedeutet, sich hintragen lassen oder getragen werden oder auch sich auf etwas zutreiben lassen. Also hier ist eine Verbindung zu sehen von Wollen und von in Bewegung geraten. Oder, um es mit den ersten beiden Bildern von euch zu vergleichen, auch wir haben uns nicht abgesprochen, da ist der sanfte Wind, der das Schiff auf dem Wasser in Bewegung bringt, in das Ziel, wo es hin soll. Was für ein tolles Bild, was für ein tolles Beispiel, wie der Heilige Geist wirkt. Das ist keine Manipulation, das ist eine Macht, die uns in Bewegung bringt, zielgerichtet, und wir dürfen uns davon in Bewegung bringen lassen. Und als letztes noch ein ganz kurzes drittes Beispiel aus meinem Leben. Im Jahr 2000 kam ich nach Stuttgart, wollte eine Bibelschule besuchen und nebenher brauchte ich Arbeit. Und das habe ich auch gemacht, habe eine Arbeit gesucht, und es haben sich einige Dinge so ergeben, sodass ich beschlossen habe, ich glaube, Gott will mich in der Altenpflege. Also habe ich das nächste Altenheim, habe ich geguckt, was ist am nächsten, habe ich dort direkt am Empfang angerufen, habe gesagt, ich möchte als Altenpflegerhelfer hier arbeiten, ist da was drin? Und nach 2 Tagen hatte ich den Job und ich durfte mir auch meine Arbeitszeit auswählen. Super gewesen. So, nun war Weihnachten, Weihnachtsfeier, wir saßen alle zusammen, haben miteinander geredet und das Gespräch kam, wieso sind wir in der Altenpflege? Und jetzt kam der Impuls. Zack, ich wusste, ich muss und ich will. Auch wenn ich vielleicht Angst habe, was sagen. Und ich habe dann mitten in dem Gespräch das Wort ergriffen und gesagt, weil Gott mich hierher platziert hat, weil Gott mich hier haben wollte. Deswegen bin ich hier. Es war gar nicht mein Plan. In dem Moment war es total ruhig. Alle gucken mich an, waren verdutzt. Und dann passiert Folgendes. Die Chefin ergreift das Wort und sagt, also jetzt muss ich doch mal was dazu sagen. Als wir im Leitungsteam zusammensaßen, wurde das auch alles thematisiert und hat gesagt, da hat so jemand angerufen, der hat keine Ausbildung und der ruft auch im Empfang an, hat keine Bewerbung geschickt. Also ich wollte es euch nur mal gesagt haben. Und plötzlich sagt meine Chefin dann, ich glaube, ich will den kennenlernen, ich nehme den. Und da hieß, mach das nicht, das ist ein hohes Risiko. Aber sie hat mich eingestellt. Und dann sagt sie, weißt du, Christoph, jetzt weiß ich auch, warum. Was für eine Ehre für Gott, der uns platziert und der die Wege dafür ebnet, dank sei ihm.